Der Bier und Sports Podcast wird präsentiert von den beiden DVAG-Money-Guides Patrick und Marcel. Fällt es dir schwer, finanzielle Rücklagen zu bilden oder liegt dein Geld einfach nur rum und könnte längst mehr für dich tun? Der Finanzmarkt bietet unzählige Möglichkeiten. Aber mal ehrlich, wer hat da noch den Durchblick? Weißt du, welches Konzept und welche Werkzeuge die richtigen für deine Situation sind?
Und genau hier kommen Patrick und Marcel ins Spiel. Denn ihr Ziel ist es, deine finanzielle Situation zu verbessern. Verständlich, individuell und vor allem auf deine Wünsche und Ziele ausgerichtet. Und das Beste daran, sie garantieren Ergebnisse und ihre Beratung und Betreuung ist komplett kostenlos. Also warum warten? Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Bier- und Sports-Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Dieses Mal geht es um Tempo, Taktik und die Faszination des Laufens. Und dafür haben wir mit Christoph Kessler einen echten Experten zu Gast. Christoph gehört zu den besten Läufern Deutschlands auf der Mittelstrecke, was die beiden Distanzen 800 und 1500 Meter umfasst. Doch was steckt eigentlich hinter den beeindruckenden Zahlen auf der Bahn? Christoph nimmt uns mit in seinen Trainingsalltag und erklärt, wie viel strategisches Denken in einem Rennen steckt.
Und außerdem blicken wir gemeinsam auf den aktuellen Running-Boom. Wie nimmt er die wachsende Community wahr? Was hält er vom Lauf-Lifestyle, der gerade auf Social Media so präsent ist? Und warum lohnt es sich für jeden, die Laufschuhe zu schnüren? All das und mehr hört ihr in dieser Folge, bei der wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören wünschen. Am besten zieht ihr direkt die Laufschuhe an und nehmt uns auf den Ohren mit auf eure Runde. Viel Spaß!
Servus Christoph, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hi, freue mich, dass ich da bin.
Ja, lieber Christoph, wir starten wie bei uns immer mit dem Fragensäckchen direkt zu Beginn. Da du uns jetzt online zugeschaltet bist, ist Olli heute wieder die Losfee und zieht eine Frage aus dem Fragensäckchen, die du jetzt gleich beantworten darfst. Olli, was hast du gezogen?
Okay, Chris, das ist jetzt tatsächlich, oh Gott, das ist jetzt lustig. Es passt perfekt zu dieser Folge, die Icebreaker-Frage heute. Wie lange könntest du durchhalten, wenn du spontan einen Marathon laufen müsstest?
Tatsächlich ist die Frage wahrscheinlich gar nicht so leicht zu beantworten, wie man jetzt denken mag. Aber ich denke, wenn ich die richtige Pace angehe, würde ich den Marathon schon durchbringen. Auch wenn es wahrscheinlich trotzdem Schmerzen verursachen würde. Und dann hängt es natürlich davon ab, wie schnell ich laufe. Aber ich denke mal, also den Marathon würde ich auf jeden Fall schaffen.
Bist du schon mehrere Marathons gelaufen in deinem Leben?
Tatsächlich nicht. Und das ist auch was wir vor unserer Trainingsgruppe schon mehrfach besprochen haben. Ich weiß auch nicht, ob ich das in meinem Leben jemals machen werde. Tatsächlich, Halbmarathon bin ich schon gelaufen, auch mal im Training und so, aber Marathon tatsächlich selber noch nicht. Ich kenne aber tatsächlich einige, die es gemacht haben und bin da schon nah dran.
Okay, aber gibt es irgendwie das Ziel, das noch zu erreichen? Also siehst du das als realistisch an, dass es noch was wird?
Also wie gesagt, ich glaube schon, dass ich es auf jeden Fall schaffen würde. Das Problem ist tatsächlich bei mir immer, dass wenn ich irgendwas laufen will, das liegt bei mir halt so irgendwie auch in der Sache, was ich halt gemacht habe, ich will es halt schnell machen. Und dafür wäre für einen Marathon sehr viel Training notwendig. Und ich glaube einfach, dass ich für mich die Pace, die ich dann laufen müsste, um diesen Marathon ins Ziel zu bekommen, ein bisschen unbefriedigend wäre. Deswegen sage ich zurzeit immer Leuten, ich werde nie Marathon laufen. Kann natürlich sein, dass dann in 10 Jahren ich irgendwie schon 15 Marathons gelaufen bin und alle mich auslachen. Aber erstmal sehe ich das tatsächlich nicht kommen.
Aber man merkt, du bist auf jeden Fall ein ambitionierter Mensch. Und wir wollen uns jetzt mal zu Beginn so ein bisschen auch deine Laufgeschichte anschauen. Also wie hat bei dir alles angefangen? Was war dein Weg in die Welt des Laufsports?
Tatsächlich ist es so, dass ich als Kind meine Sportarten irgendwie schon ein bisschen vorgegeben bekommen habe, dadurch, dass mein Papa bei uns im Turnverein in so einer Eschingen aktiv ist und war und meine Mama im Leichtathletikverein. Deswegen habe ich die beiden Sachen parallel meine ganze Kindheit durchgemacht. Es hat sich dann relativ schnell gezeigt, dass ich im Leichtathletik allgemein definitiv mehr Talent habe als im Turnen. Habe dann aber wirklich auch sehr, sehr lange alle Disziplinen gemacht. Habe aber immer gemerkt, dass Laufen mir am meisten liegt. So richtig professionell ist das Ganze aber dann erst geworden, als ich fürs Studium nach Karlsruhe gezogen bin.
Okay, aber würdest du auch trotzdem sagen, dadurch, dass du ja aus Donaueschingen kommst, dass deine Heimat dich auch so ein bisschen bei deiner sportlichen Karriere geprägt hat?
Definitiv. Also ich glaube, dass ich da wirklich eine sehr, sehr gute Grundlage gelegt habe. Ich hatte damals auch schon tolle Trainer bei mir in so einer Esching, die das Laufen auch gefördert haben. Tatsächlich ist es so, dadurch, dass so eine Esching ja relativ nah am Schwarzwald liegt, ist es bei uns schwierig mit flachen Dauerlaufstrecken. Deswegen ist der Dauerlauf auch früher mal ein bisschen kürzer ausgefallen. Das ist natürlich als Läufer nicht so optimal. Deswegen habe ich in meiner Jugend vor allem noch viel vom Talent gelebt und das mit dem Trainingsumfang ist dann erst in den Jahren sozusagen mehr geworden. Und dann hat man aber auch gemerkt, dass noch deutlich mehr geht, als ich davor auch gedacht hätte.
Und gab es dann so in deiner Karriere auch Momente, die für dich so richtig prägend waren?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt viele. Was auf jeden Fall cool war, ist, dass ich in meiner Karriere ja zwei Heimeuropameisterschaften mitnehmen konnte. 2018 war die Leichtathletik-EM in Berlin und jetzt 2022 in München, wo ich ja damals dann auch schon gelebt habe. Ich denke, das waren eigentlich so mit die coolsten Ereignisse, weil Familie und so alle mit vor Ort waren. Und ansonsten waren es, glaube ich, schon einfach die größeren Meetings. Das erste Mal, als ich in Karlsruhe beim Indoor-Meeting gelaufen bin, wo man ja dann gegen die internationalen großen Stars, sage ich mal, laufen darf und damals noch nicht so wirklich in dieser Materie war, ist natürlich schon was ganz Besonderes und war auch mit viel Aufregung verbunden.
Und wie siehst du generell so diese großen Leichtathletikveranstaltungen? Weil wir finden es total besonders, weil ja immer auch so viele Sportarten, so viele Disziplinen der Leichtathletik zusammenkommen und ja, alle sich so an einem Ort treffen. Das ist schon was Besonderes.
Ja, voll. Ich glaube, das ist das Einzigartige an der Leichtathletik, dass wir auch einfach verschiedenste Typen haben, die am Ende trotzdem den gleichen Sport machen, auch wenn es verschiedene Disziplinen sind. Aber wir haben den 150 Kilo Kugelstoßer genauso mit dabei wie die 50 Kilo Läuferin, sage ich mal. Das ist schon was Besonderes. Und du hast halt immer was geboten im Stadion, bei den Meetings. Es gibt immer was zu sehen. Es wird nicht langweilig. Umso trauriger ist natürlich, dass bis auf die ganz, ganz großen Meetings die Zuschaueranzahl schon immer sehr gering ist. Das ist ein bisschen schade, weil ich es nicht ganz verstehen kann, weil, wie gesagt, das eigentlich schon sehr abwechslungsreich ist und man eigentlich immer was zu schauen hat auch.
Aber nimmst du das als Leichtathlet dann auch wirklich wahr, jetzt vor allem auch als Läufer, wenn dann das große Publikum da ist und euch anfeuert?
Ja, definitiv. Also es ist schon so, dass man gerade als Läufer auch so ein bisschen, sage ich mal, seinen Fokus hat, nicht alles mitbekommt, was auf den Rängen vor sich geht. Aber wenn man in einem Olympiastadion läuft, wo dann zwar nicht voll ist, aber vielleicht irgendwie 30.000, 40.000 Leute da sind, ist diese Grundatmosphäre schon komplett was anderes. Und das nimmt man definitiv wahr.
Wann kam denn bei dir in der Karriere so der Moment, wo du dann auch wirklich gemerkt hast, hey, das, was ich hier mache, ist auch wirklich professionell?
Das war eigentlich so in meinem ersten Jahr in Karlsruhe. Wie gesagt, ich bin ja für Studium nach Karlsruhe gekommen, habe davor den Sport, sage ich mal, so auf Landesebene gemacht. Ich war bei Baden-Württemberg schon mit dabei und Ziel war dann eher so, wenn ich nach Karlsruhe komme, zu studieren, nebenbei den Sport zu machen, vielleicht mal bei deutschen Meisterschaften mitzulaufen, wenn es gut läuft. Habe dann aber schon nach dem ersten halben Jahr strukturierten Training und auch größeren Umfängen gemerkt, dass da deutlich mehr geht. Habe meine Bestzeiten auch wirklich enorm gesteigert. Also über 800 Meter bin ich von 1,58 auf 1,49 runter innerhalb von einem Jahr. Das sind 9 Sekunden. Das ist im Leistungsbereich
Stark.
schon ziemlich viel. Da war ich dann in dem Jahr relativ plötzlich in der deutschen Spitze, bin in dem Jahr dann auch deutscher Jugendmeister geworden und ab da habe ich dann schon gemerkt, dass da deutlich mehr gehen kann. Habe aber immer noch mein Studium natürlich als Prio 1 genommen und das auch jahrelang noch so weitergemacht, dass ich mein Studium noch relativ schnell beenden konnte, sage ich mal, und nicht zu lange gebraucht habe.
Aber wie fühlt es sich dann an, wenn man so merkt, hey, man ist vielleicht doch ein Ausnahmetalent, man ist vielleicht ein bisschen besser als die anderen und man merkt, dass man wirklich sehr, sehr gut ist in dem, was man macht?
Ich meine, es ist natürlich schon cool. Ich meine, ich glaube, das kann jeder bestätigen, der in irgendwas sehr, sehr gut ist. Ich finde es auch mal erstaunlich, zu welchen Leistungen Körper fähig sind. Natürlich macht es Spaß. Es macht das Training auch dann natürlich deutlich einfacher, wenn man merkt, da geht was. Ja, und wenn man dann so, sag ich mal, in der Bubble drin ist, verliert sich das Ganze natürlich aber auch wieder so ein bisschen, wenn man natürlich dann sich immer mit den Leuten vergleicht, die genauso viel oder vielleicht sogar mehr Talent haben. Man vergisst dann immer relativ schnell, wo man hergekommen ist. Aber gerade das erste Jahr war schon krass und auch gar nicht so einfach, im Endeffekt damit dann klarzukommen, dass man jetzt plötzlich auf so einem Niveau unterwegs ist, dass man davor irgendwie gar nicht für möglich gehalten hat.
Und wie lange bist du jetzt schon aktiv in deiner Karriere? Wie viele Jahre sind es jetzt schon?
Ach, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, so richtig den Laufsport, also ein bisschen spezialisierter, mache ich, seitdem ich würde sagen, so 16, 17 bin. Also jetzt dann 14, 15 Jahre tatsächlich. Und nach Karlsruhe bin ich 2013 gekommen, also mal 2014 war mein erstes Jahr, wo ich in der deutschen Spitze unterwegs war. Also da jetzt auch schon dann bald 11 Jahre.
Und was würdest du sagen, wie hat sich innerhalb dieser 15 Jahre auch so deine Einstellung zum Laufen verändert oder entwickelt?
Ich würde sagen, dass sie eigentlich relativ gleich geblieben ist. Also meine Motivation ist eigentlich immer die gleiche geblieben über die Jahre hinweg. Ich habe auch Glück gehabt, dass meine Motivation, sage ich mal, auch der Infrastruktur geschuldet immer gleich geblieben ist. Weil ich habe das Laufen, obwohl ich also sehr erfolgreich war, immer noch als Hobby gesehen. Geht auch gar nicht anders, weil eine goldene Nase habe ich mir definitiv nicht damit verdient. Das heißt, mein Beruf war es nicht. Und ich habe es gemacht, weil ich Spaß dran hatte. Ich habe immer noch Spaß am Laufen. Ich finde, das ist einfach ein tolles Hobby. Und ich hatte immer das Glück, dass ich eine tolle Trainingsgruppe hatte. Das heißt, es war für mich wirklich, was für viele der Fußballverein zweimal die Woche ist, ist für mich das Laufen gewesen oder das Training halt dann aber jeden Tag. Du hast dich mit deinen Freunden treffen können, du kannst ein bisschen Quatsch machen, dich mit denen unterhalten. Und das ist das Schöne halt am Laufen, dass du halt auch im Training dich mit den Leuten unterhalten kannst, wenn es nicht zu schnell wird. Das ist in anderen Sportarten natürlich dann nicht mehr so gegeben. Beim Schwimmen oder so ist es natürlich schwierig, sich zu unterhalten, wenn da alle im Wasser hängen.
Sollen wir heute mit dir auch so, ja, gerne einfach ein bisschen in die Welt des Laufens eintauchen, was es denn da eigentlich auch alles gibt. Wenn man sich jetzt nicht so krass mit Laufen beschäftigt, dann weiß man ja ungefähr, okay, es gibt eine kurze, es gibt eine Mittel- und es gibt eine Langdistanz. Kannst du mal ungefähr sagen, wo da die Grenzen verschwimmen?
Ist auch gar nicht so einfach tatsächlich. Also ich meine, was jeder kennt, ist der klassische Sprint. Das sind unter anderem die 100 Meter, was ja viele sagen, so die Königsdisziplin der Leichtathletik ist. Dann werden die 200 auch gelaufen, das heißt die halbe Leichtathletik-Rundbahn. Und ab den 400 geht es dann schon los, dass man eher von langen Sprint spricht. Das geht dann praktisch schon in längere Distanzen über, zählt aber noch zu den Sprintdisziplinen. Und ab 800 ist man dann bei der Mittelstrecke angekommen. Da zählen noch die 1500 Meter mit dazu. Und dann bei 3 Hindernis 5000 ist dann so langsam der Übergang Richtung Langstrecke. Das sind die Disziplinen, die noch auf der Bahn gelaufen werden. Die 10 auch noch. Die werden aber auch vermehrt dann auf der Straße gelaufen. Und dann natürlich dann der Halbmarathon, Marathon. Ab da ist natürlich dann alles Langstrecke. Genau.
Das heißt, die längste Distanz, was im Stadion gelaufen wird, sind 5000 Meter.
Die 10.000 tatsächlich auch. Relativ selten, aber bei Großereignissen, also auch bei einer WM, werden auch die 10.000 im Stadion gelaufen. Aber das ist dann auch schon hart, weil das sind dann 25 Runden. Das zieht sich, sage ich mal, wenn man was machen muss.
Okay, man kann es aber sagen, du bist hauptsächlich auf der Mittelstrecke unterwegs, 800 und 1500, oder?
Richtig, genau. Also ich bin früher auch mal die 3.000 in der Jugend gelaufen, aber hauptsächlich dann die 800 und ein bisschen später dann auch noch die 1500 waren. Das waren definitiv meine Hauptdisziplinen, genau.
Und was reizt dich jetzt so an der Mittelstrecke?
Ich glaube, das Coole an der Mittelstrecke ist, dass neben dem rein läuferischen, das Taktische einfach nur eine extrem große Rolle spielt. Also ein guter 8-Meter-Läufer ist nicht derjenige, der am schnellsten laufen kann, sondern derjenige, der das richtige Gefühl dafür hat, in der richtigen Situation die richtige Entscheidung zu treffen. Gerade bei den 800 auch eine Sache, die man in extrem kurzer Zeit entscheiden muss. Man hat nicht viel Zeit, in so einem großen Feld Entscheidungen zu treffen. Eine kann schon die falsche sein. Und dadurch, dass ja so Großereignisse auch immer mehrere Runden gehen, ist es auch einfach immer schwierig, obwohl man vielleicht der Schnellste ist in diesem Jahr, sich durchzusetzen bis zum Schluss. Das macht die Mittelstrecke aus, dass es nicht nur da stumpf darum geht, der Fitteste zu sein, sondern auch einfach vom Kopf da zu sein und im richtigen Moment auch mal Glück zu haben oder halt die richtige Entscheidung zu treffen.
Aber ist es wirklich so, dass man jetzt schon sagen kann, dass es große Unterschiede zwischen 800 und 1500 Meter gibt, was so die Wettkampfvorbereitung angeht oder auch wie du dich im Wettkampf verhältst?
Ja, also es gibt unterschiedliche Typen tatsächlich. Es gibt gerade bei den 800 gibt es Läufer, die eher von unten kommen. Das heißt, das sagen bei uns so schön, das sind die Leute, die eher die Schnelligkeit haben. Das heißt, sie können eine sehr gute 400 laufen, auch eine schnelle 200, haben nicht so eine gute Grundlagenausdauer. Und es gibt über 800 aber auch die Leute, die eine sehr gute Grundlagenausdauer haben und nicht ganz so schnell über 400 sind. Natürlich sind die auch nach wie vor schnell, das geht sonst nicht anders, aber haben nicht ganz die Schnelligkeit wie die schnellen Läufer. Und taktisch ist es einfach bei den 8 Meter so, du hast nur 2 Runden. Du läufst ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen 8 Meter Lauf gesehen habt, man läuft ja auf den Bahnen erstmal los und erst nach 200 ist das Feld sozusagen zusammen. Das heißt, du hast im Endeffekt eigentlich nur 600 Meter, um dich im Feld so zu positionieren, dass du am Ende eine Chance hast, vorne zu sein. Und über 1500 Meter ist die Geschwindigkeit nicht ganz so hoch und du hast einfach ein bisschen länger Zeit und kannst dich auch mal, sage ich mal, anders positionieren und immer noch nach vorne kommen mit einer richtigen Attacke. Vom Training unterscheiden sich die Distanzen natürlich auch, aber das hängt auch vom Typ ab.
Was man ja voll oft so beobachtet, ist ja, dass man das Gefühl hat, dass manchmal Läuferinnen und Läufer so auf der Innenbahn förmlich eingequetscht sind. Also gibt es da manchmal Situationen, wo du wirklich denkst, Scheiße, ich muss jetzt hier raus, ich will hier raus, aber ich komme nicht raus.
Das ist tatsächlich, sage ich mal, gerade in Mittelstrecken das Nummer-1-Problem. Und das ist auch was, wo dann gerade im Jugendbereich die Leute dann Panik bekommen und irgendwelche Moves machen, die es in der Situation gar nicht benötigen würde. Das ist auch so ein bisschen der Skill, dass man in der Situation dann locker bleiben kann. Weil es geht immer irgendwo ein Tor auf, immer irgendwo ein Überholmanöver, wo man dann dazwischen gehen kann. Man muss aber diesen Moment halt abpassen. Und es ist man natürlich irgendwie auch immer natürlich, dass die Läufer nicht ganz vorne sein wollen. Da stehst du im Wind, aber auch nicht ganz hinten. Das heißt, die Position 2 bis 4 sind immer umkämpft und da will immer jeder hin. Und deswegen hast du manchmal die Situation, dass du innen eingekesselt bist und da musst du, wie gesagt, ruhig bleiben und dann auf die eine Attacke hoffen, dass du dann irgendwie nach vorne kommst. Aber das macht es eben auch aus. Du kannst der Beste sein, wenn du einen schlechten Start hast, da eingekesselt bist und sich das Tor nicht aufmacht, dann kannst du noch so fit sein, dann holst du es am Ende das nicht, das Rennen nicht mehr.
Wie oft gibt es denn dann ungefähr Stürze bei dir?
Ich selber bin tatsächlich noch nie gestürzt in so einem Lauf, aber es gibt schon oft. Natürlich fangen sich die meisten wieder. Also so kleine Rempeleien sind eigentlich an der Tagesordnung, gerade bei Meisterschaften. Da kommt man nicht umher. Aber so richtige Stürze selten. Aber ich würde sagen, ich war bestimmt auch schon in 5, 6 Rennen, wo Leute dann gestürzt sind tatsächlich. Neben mir, vor mir oder hinter mir.
Werbung.
Ihr wisst, wir sind ständig am Schauen, was sich in der Sportwelt so tut. Und vor kurzem haben wir ein mega spannendes Sport-Startup kennengelernt. Mir gegenüber sitzt jetzt Benny, einer der Gründer von Loda Sports. Benny, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, Benny, was steckt denn hinter Loda Sports?
Ja, im Grunde ist das eine klassische Gründungsgeschichte. Irgendwann habe ich eine Sporttasche gebraucht. Ich war mit dem, was ich online und offline gefunden habe, nicht zufrieden und habe mir die Frage gestellt, es muss doch irgendwie besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und am Ende ist unser Projekt Loda Sports entstanden.
Und was macht eure Sporttasche jetzt so besonders?
Ich glaube, das Besondere daran ist, dass sie wirklich mit SportlerInnen entwickelt wurde, hochfunktionell ist und von wirklich sehr guter Qualität. Um da nur ganz wenige Beispiele zu nennen, sie hat eine Rucksackfunktion. Sie hatten Wertsachenfach und ganz toll finden die Kunden auch unser Nassfach.
Das heißt, ihr habt eine hohe Kundenzufriedenheit.
Ich behaupte, man könnte sagen, nach 25.000 verkauften Sporttaschen und online einer wirklich, wirklich sehr guten Bewertung, dass ich da selbstbewusst Ja sagen kann. Genau.
Das freut uns. Eine schöne Geschichte. Und wir von Beyond Sports sind überzeugt, das ist wirklich die perfekte Sporttasche für alle, die sportlich aktiv sind und noch nicht die richtige Tasche gefunden haben. Und für unsere Zuhörer gibt es ein besonderes Angebot. Mit dem Code BS10 könnt ihr jetzt bei Loda Sports 10% Rabatt sparen. Dein Weg zur perfekten Sporttasche beginnt hier. Benny, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank euch. Hat mich sehr gefreut.
Werbung Ende.
Jetzt ist es ja auch so bei uns, dass wir allgemein so ein bisschen das Thema Laufen auch näher unter die Lupe nehmen wollen. Und wir hatten vor kurzem eine Special-Folge, die wir veröffentlicht hatten, zum Lauf-Event Stuttgart-Lauf, was ja auch viele, viele Menschen bewegt. Und jetzt haben wir uns gedacht, dadurch, dass du ja auch so ein bisschen Laufexperte bist und in dieser Bubble ja schon auch sicher viel erlebt hast, wollen wir auch so ein bisschen den Mythos-Marathon anschauen. Also auch wenn du jetzt noch keinen Mythos-Marathon erleben konntest persönlich, wollen wir trotzdem mit dir mal drauf blicken. Und zwar haben wir uns so die Frage gestellt, warum für viele Menschen auch der Marathon so eine Art Lebenstraum ist und vor allem, wie du als Mittelstreckler auf so eine Distanz blickst.
Das ist tatsächlich interessant, weil ich mich das auch schon gefragt habe, weil wenn man sich das mal anschaut, wenn man zu einem durchschnittlichen Leichtathletik-Wettkampf geht, nationales Niveau, und dann mal einen Berlin-Marathon anschaut, wie viele Leute da sind, das ist schon ein krasser Gegensatz. Ich glaube, dass das Laufen allgemein jetzt nochmal in den letzten Jahren einfach auch nochmal beliebter geworden ist. Ich denke, da spielt Corona auch eine Rolle. Ich denke aber auch, dass, was ich schon angesprochen habe, das Laufen einfach ja ein sehr kommunikativer Sport ist. Man kann es in Gruppen machen, man kann sich nach wie vor unterhalten. Gerade auch diese Running-Teams, die es da mittlerweile gibt in jeder Großstadt, wo sich die Leute dann ein, zweimal die Woche treffen, das fördert das alles. Und dann ist es natürlich so, dass der Marathon als die Distanz, die es halt dann durch diese Legende da eben geworden ist, sage ich mal, einfach das bekannteste Laufevent ist. Also wenn ich mit Leuten spreche, die sonst mit Lauf nicht so wirklich viel am Hut haben und ich erzähle denen, ich bin Läufer, dann wird erstmal gefragt, ob ich schon mal Marathon gelaufen bin. Das ist in den Leuten irgendwie verankert. Ich weiß nicht, ob das durch die Olympischen Spiele kommt, aber dieses Wort allein schon Marathon, das hängt den Leuten in den Ohren. Und es ist schon ein Unterschied, ob du einen Halbmarathon läufst, eine 10 Kilometer irgendwo auf der Straße oder einen Marathon. Am Ende ist es, glaube ich, das Ziel für jeden Läufer, einmal zumindest einen Marathon gelaufen zu sein. halte ich auch für gefährlich tatsächlich, weil es gerade für viele Hobbyläufer auch wirklich über die Grenzen oft hinausgeht zu dem, was sie eigentlich leisten können oder was der Körper leisten kann. Aber ich glaube einfach dadurch, dass es in den Medien auch so präsent ist, ist Marathon halt so das Nonplusultra und am Ende will jeder Läufer, der das mehr oder weniger oft macht, am Ende den Marathon laufen.
Das hast du ja eben schon erwähnt, dass es gewissermaßen auch gefährlich sein kann, vor allem für Laufeinsteiger. Was sind so die häufigsten Fehler, die bei Laufeinsteigern auch vor allem in der Vorbereitung auf so einen Marathon anfallen?
Ich glaube, das Erste ist immer schwierig, seinen Körper zu kennen, weil die meisten steigen ja dann als Quereinsteiger ein oder sind davor, sage ich mal, über andere Sportarten sportlich gewesen, weil man einmal die Woche laufen. Es ist nicht so einfach, sich selber einzuschätzen, wie stark man dann die Intensität steigern kann. Und der Körper meldet sich meistens dann erst, wenn es zu spät ist, wenn man dann schon irgendwelche Ermüdungsreaktionen halt hat im Körper. Deswegen ist es da immer wichtig, vielleicht auch mal irgendwie einen Coach zu haben, der da ein bisschen drüber guckt auf den Trainingsplan. Es ist extrem wichtig, den Körper vorzubereiten auf die Belastung, langsam das zu steigern, auch immer zu gucken, dass die Muskulatur frei ist, dass man nicht irgendwie Schiefstand von der Hüfte hat. Solche Sachen, dass man die richtigen Laufschuhe hat, auch immer wichtig. Da muss es auch nicht für einen Laufanfänger der 300-Euro-Carbon-Schuh sein. Da reicht auch mal ein normaler Laufschuh. Genau, ich glaube einfach, dass das Wichtigste ist, dass man die Intensität so steigert und nicht zu schnell zu viel will, weil das geht immer nach hinten los.
Was ich mich persönlich auch so frage, macht es denn Sinn, bevor man einen Marathon läuft, schon mal im Training einen Marathon gelaufen zu sein? Oder sollte man das erste Mal einen Marathon wirklich dann laufen, wenn man wirklich auch im Wettkampf ist?
Also ich denke, einen kompletten Marathon muss man auf jeden Fall nicht laufen. Das Ding ist aber schon, dass man den Körper darauf vorbereiten sollte, was einen da erwartet. Und wenn man da vorne Läufe gemacht hat, die vielleicht 10, 15 Kilometer waren, dann hat man seinen Körper definitiv nicht darauf vorbereitet. Das heißt, wenn man Marathon laufen will, sollte man auf jeden Fall mal einen Longrun gemacht haben, der über die 30 Kilometer geht, einfach weil auch die Energiebereitstellung der andere ist. Das geht dann nicht mehr über Kohlenhydrate, muss es lernen, über die Fettverbrennung auch zu laufen. Das sind einfach auch dann andere Bewegungsabläufe, wenn man so ein bisschen müde wird und das sollte man definitiv trainiert haben. Deswegen. Es muss kein Marathon sein, aber über 30 Kilometer sollte man definitiv mal im Training gelaufen sein, bevor man Marathon macht.
Es passt eigentlich schon perfekt, wenn wir vielleicht noch ein bisschen mehr auch über deine Trainingsroutine sprechen können. Jetzt wissen wir ja schon, du bist auf der Mitteldistanz unterwegs. Ist es trotzdem so, dass du manchmal sagst, okay, komm, jetzt heute Abend habe ich Bock auf so einen 10-Kilometer-Lauf?
Tatsächlich ist es so, dass wir in der Mittelstrecke auch sehr viel über Umfang kommen. Also zu meinen besten Zeiten hatte ich auch mal 130, 140 Wochenkilometer. Das heißt, ja, definitiv, wir machen Dauerläufe, wir machen viel Dauerläufe. Das heißt, ein Großteil des Trainings besteht auch einfach daraus, ich sage jetzt einfach mal stumpf zu laufen. Wir haben sonntags immer einen Longrun, der ist immer so zwischen 15, 20 Kilometer und über die Woche verteilt haben wir mehrmals Dauerläufe zwischen 8 und 12 Kilometer. Das heißt, das ist schon wirklich auch ein großer Teil unseres Trainings.
Okay, das heißt, du hast aber dann schon immer jede Woche so einen gewissen Trainingsplan und auch so Trainingszyklen, um dich dann einfach perfekt auch vom Umfang her auf beide Strecken gleichzeitig vorbereiten zu können. Oder gibt es da nochmal spezielle Unterschiede, was jetzt 800 und 1500 angeht?
Genau, das ist wie gesagt ein bisschen typabhängig, aber an sich, wir haben einen Trainingsplan und es geht meistens darum, dass du im Herbst oder im Frühling erstmal viel Grundlage machst. Das heißt, es geht da erstmal nur darum, dass du deine Grundlagenausdauer aufbaust und je näher es zu den Wettkämpfen geht, desto spezifischer wird es. Das heißt, der Umfang wird reduziert, das heißt weniger Wochenkilometer, dafür aber mehr schnelle Sachen. Und da wird halt je nach Typ, wenn jemand mehr der Schnelligkeitstyp ist, werden natürlich dann mehr schnelle Läufe gemacht. Grundlagenausdauerläufer machen noch ein paar mehr längere Läufe. Aber da ist dann schon so, dass dann mehr Spezifik ist und weniger Grundlage. Genau.
Und was gefällt dir jetzt besser? Längere Läufe oder eher kurze, schnelle Läufe?
Tatsächlich die ganz kurzen, schnellen finde ich jetzt nicht so gut. Wenn das Laktat zu hoch wird, das ist nicht so ein angenehmes Gefühl. Ich mag tatsächlich so Schwellenläufe. Also das ist ja bei uns Läufern, aber auch bei allen Ausdauersportlern mittlerweile das Nonplusultra, dass man viel im Schwellenbereich trainiert. Das sind diese 3 Millimol, die man da haben sollte im Training. Und das sind Einheiten, die mir am meisten Spaß machen. Das heißt, man ist echt ein bisschen flotter unterwegs, kommt aber auch auf ein paar Kilometer. Das ist so das, was mir wirklich am meisten Spaß macht.
Das heißt, man kann zusammenfassen, Umfang vor Intensität bei dir.
Ja, also ich mache auch wirklich gerne die schnelleren Sachen, aber wenn es zu schnell wird, dann ist es wirklich auch anstrengend. Deswegen, ich habe lieber so ein Wohlfühltempo, was schon schnell ist, aber nicht all out, sage ich mal.
Und ich habe jetzt gerade schon das Thema angesprochen, mit, dass es auch eine große mentale Sache ist. Wie schaffst du das da bei deinem vielen Trainingspensum, wenn du vielleicht auch viel alleine machst, so einfach immer mental auch frisch zu bleiben, vielleicht auch im Kopf bei deinen Läufen nicht immer viel zu viel nachzudenken?
Da habe ich, wie gesagt, das Glück, dass ich halt eine gute Trainingsgruppe habe. Das heißt, wenn ich mal keine Lust auf Training habe, dann gehe ich halt ins Training, weil ich weiß, okay, ich sehe die mal wieder, wir können ein bisschen quatschen, man kann einfach auch ein bisschen abschalten. Es gibt natürlich Tage und es gab auch immer Tage, wo man keinen Bock hatte. Aber wenn man mal angefangen hat, nach dem Training fühlt man sich auf jeden Fall immer besser. Deswegen einfach durchziehen. Es gibt immer Tage, wo man es nicht so gern macht, aber ich hätte jetzt nie irgendwie Panik davor oder wirklich große Schmerzen, da jetzt losgehen zu müssen. So schlimm war es nie.
Keine großen Schmerzen mental gesehen, vielleicht okay, aber hast du nicht manchmal vielleicht auch körperliche Schmerzen, vielleicht auch vom Training davor, wenn es irgendwie dann doch ein bisschen hart war? Ist es da manchmal schwer, dich vielleicht noch aufzuraffen?
Das schon. Ich meine, so ein klassischer Muskelkater, das kennt man, wobei es meistens durch lockere Bewegung tatsächlich besser wird, als wenn man nur zu Hause rumsitzen würde. Ich meine, der Körper gewöhnt sich natürlich auch dran über die Jahre und über die Wochen. Das heißt, wenn man das wirklich gut plant, hat man tatsächlich sehr wenige Tage, wo man wirklich muskuläre Probleme hat, die man auch wirklich wahrnimmt und die einen im Training vielleicht ein bisschen behindern.
Was uns jetzt in dem Zuge noch interessiert, du hast ja auch vorhin schon gesagt, du hast es schon eher am Anfang auch bewusst eher Richtung Leistungsniveau gemacht. Heißt, du musst es wahrscheinlich auch so ein bisschen deine Ernährung anpassen, oder?
Ja, wobei wir als Läufer, also ich spreche jetzt mal nur für mich, noch das Glück haben, dass wir jetzt nicht auf Kalorien oder Ähnliches achten müssen. Das ist natürlich in anderen Leichtathletikdisziplinen was anderes. Hochspringer müssen ja schon darauf achten, wie schwer sie sind, weil es natürlich schon was ausmacht, wie viel Gewicht du über die Latte musst. Wir haben tatsächlich bei den Frauen im Laufsport eher das Problem, dass die meisten zu wenig wiegen. Das heißt, die sollten eigentlich ein bisschen mehr essen. Macht natürlich schon drauf, dass man sich ausgewogen ernährt, dass da auch genug Vitamine und sowas mit dabei sind. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn wir im Trainingslager sind, dann ist in Amerika im Höhentrainingslager auch mal so eine große M&M-Packung an einem Abend weggekommen. Aber wir haben einfach den Umsatz, dass wir da auch das Essen brauchen. Tatsächlich deswegen war Ernährung für mich eigentlich nie so ein großes Thema.
Eine Packung M&M's reinhauen. Ich glaube, das könnten wir auch ganz gut abends an so einer Podcast-Aufnahme. Vielleicht sollten wir das auch mal als Ritual nehmen.
Das können wir gerne machen. Bin ich sofort dabei.
Was uns jetzt auch noch interessiert, ist so ein bisschen, wie du so mit der modernen Technik umgehst, so bei einem Marathon oder auch beim Laufen. Wie stark beeinflusst so eine moderne Technologie und wissenschaftliche Erkenntnisse dein Training?
Es ist interessant, weil es tatsächlich eigentlich jetzt während meiner leistungssportlichen Karriere ziemlich Fahrt aufgenommen hat. Zum einen natürlich die technische Seite von den Schuhen. Ich glaube, Carbon-Schuhe trägt mittlerweile wahrscheinlich jeder Marathonläufer. Ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt. Ich bin kein großer Freund davon, von Leuten, die nicht auf dem Vorfuß laufen und einfach nicht die richtige Pace haben, dass die Carbon-Schuhe laufen, weil die Energie dann einfach nicht in die richtige Richtung geleitet wird. Aber da gab es auf jeden Fall Fortschritte. Das sieht man auch ganz klar in den Zeiten. Allein wenn man mal schaut, welche Weltrekorde jetzt in den letzten Jahren aufgestellt worden sind. Und das Zweite ist natürlich, ich habe meine Laufuhr tatsächlich, das Training wird getrackt, ich habe das GPS immer an bei meinen Dauerläufen. Ich habe auch ab und zu mein Pulsmesser an, um eben die Herzfrequenz zu prüfen. Und natürlich die Laktatmessung wurde jetzt bei uns nicht so oft gemacht, wie das in anderen Trainingsgruppen üblich ist. Es ist aber schon mittlerweile so, dass diese wissenschaftlichen Einflüsse da größer geworden sind und das Training sich auch mittlerweile stark daran richtet. Man sieht aber auch, dass es was bringt. Also wie gesagt, in den letzten Jahren im Laufbereich, da ging schon richtig was vorwärts. Nicht nur in der Spitze, auch vor allem in der Breite. In der Breite in der Welt sind die Leistungen schon deutlich besser geworden in den letzten Jahren.
Das heißt, das führst du aber auch stark jetzt auf die wissenschaftliche Fortschritte auch zurück oder auf, dass es halt mehr so Leistungsdiagnostiken gibt und Leistungsentwicklung, so mit diesen ganzen modernen Technologien. Und deswegen kann man ja vielleicht auch davon ausgehen, dass auch in den kommenden Jahren das alles noch viel, viel weiter wächst. Mit künstlicher Intelligenz und alles, dass vielleicht schon noch weitere Weltrekorde dann putzeln werden, ne?
Genau, also ich meine, das ist ein klarer Optimierungsprozess und es ist natürlich nicht immer so einfach, weil ein Körper keine Maschine ist, sonst wäre es natürlich noch deutlich einfacher. Aber wenn man natürlich alle Stoffwechselprozesse im Körper versteht, die beim Laufen vor sich gehen und natürlich dann anhand derer optimieren kann, wie so ein Training aussehen soll, dann ist es natürlich eine ganz andere Grundlage, wie die Trainer vor 50 Jahren hatten. Da war natürlich mehr nach Gefühl. Ich finde es immer noch wichtig, dass man immer noch so auf sein Laufgefühl achtet und nicht nur stumpf nach irgendwelchen Werten geht, die irgendwie im Blut sind. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, wenn man sein Training wirklich nach diesen Werten hart steuert, dass man einfach sieht, dass man da Fortschritte machen kann und auch dann genau weiß, okay, wo sind die Grenzen körperlich, bis wohin kann ich gehen. Das hat man natürlich schon klar gesehen in den letzten Jahren, dass da Fortschritte gemacht wurden.
Ich finde, man muss auch immer wieder so ein bisschen darauf zurückgehen, dass man ja schon auch sich so ein bisschen wieder ja in Erinnerung rufen sollte, zu was der menschliche Körper eigentlich in der Lage ist. Also wie wir uns auch von der Evolution entwickelt haben und wenn wir zum Beispiel auch krank sind, wie sich der Körper erholen kann und wenn wir Sport treiben, wie der Körper Muskeln aufbauen kann, wie man sich regenerieren kann. Das ist schon total interessant und ich persönlich, ich behalte einfach meine normale Armbanduhr und bin happy damit.
Ja, voll. Da bin ich auch mit dabei. Das stört mich tatsächlich an der Entwicklung, dass sich da Leute auch nicht mehr aufs Gefühl verlassen, weil ich merke normalerweise schon, wenn ich schlecht geschlafen habe. Und es ist mittlerweile so, dass Leute, obwohl sie das Gefühl haben, sie haben gut geschlafen, dann denken, sie haben schlecht geschlafen, weil es ihnen die Uhr sagt. Oder sie denken, sie haben schlecht geschlafen, die Uhr sagt, sie haben gut geschlafen, dann haben sie auch gut geschlafen. Finde ich auch ein bisschen eine falsche Entwicklung, weil der Körper normalerweise eigentlich schon genau weiß, wie es ihm geht oder wie er geschlafen hat. Deswegen, bei aller Technik, die es gibt, sollte man immer noch ein bisschen auf sein Körpergefühl hören.
Sprechen wir mal noch über ein anderes Thema, was, glaube ich, auch mega spannend ist, und zwar so ein bisschen das Thema Renntaktik. Also jetzt wieder so ein bisschen zurück zu dir, zu deinem Sport. Und bei dir ist es ja schon so, dass man ja sagen kann, eigentlich zählt ja jede Sekunde oder vielleicht auch jede Millisekunde. Und wie ist es bei dir? Wie bereitest du dich auf so ein Rennen vor, vor allem auch taktisch? Gehst du da mit einem Masterplan rein? Weißt du, was da auf dich zukommt? Oder sagst du, du musst im Wettkampf dann vor allem auch flexibel agieren?
Also das ist natürlich über die Saison so ein bisschen aufgeteilt, weil wir eigentlich bei vielen Rennen in der Saison geht es erstmal nur darum, schnell zu laufen. Wir müssen schnell laufen, um uns zu qualifizieren für irgendwelche große Ereignisse. Da zählt am Ende die stumpfe Zeit und eher weniger die Platzierung. Es gibt mittlerweile zwar eine Weltrangliste auch im Weltleichtathletikverband, wo auch Platzierungen mit reinzählen. Das ist ein relativ komplexes Konstrukt. Im Endeffekt müssen wir aber schnell laufen. Das heißt, die meisten Wettkämpfe sind darauf aus, schnell zu laufen erstmal. Wenn es aber an Meisterschaften geht oder auch an Meetings, wo man dann auch irgendwie mit Platzierung Geld verdienen kann, ist es natürlich schon so, dass man sich vor dem Lauf anguckt, gegen wen läuft man da. Man guckt sich an, was sind die Stärken, was sind die Schwächen der jeweiligen Läufer und man hat vor jedem Lauf, so war es zumindest bei mir, habe ich mit meinem Trainer schon einen Plan gehabt, wie ich laufen will. Es kommt in 95% der Fälle anders und deswegen ist es auch extrem wichtig als Läufer, die Spontanität zu haben, dann selber Entscheidungen treffen zu können, weil man sich nicht auf diesen Plan verlassen kann, der davor ausgemacht worden ist. Das heißt, es ist schon wichtig, dass man auch keine Panik bekommt, wenn der Plan nicht aufgeht, sondern einfach auch auf sein Bauchgefühl hört und selber Entscheidungen trifft.
Aber jetzt vielleicht nochmal zurück zu diesem Plan. Also was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist, wie entsteht so ein Plan überhaupt? Also wonach richtet man sich? Schaut man, was ist es überhaupt für eine Bahn, auf der man läuft? Also auf was für Gegebenheiten muss man vielleicht achten? Was für Gegner hat man? Wie ist das Wetter? Also was für Komponenten sind denn da essentiell bei so einer Renntaktik?
Die Bahn ist eigentlich wirklich zweitrangig. Es gibt da nicht so große Unterschiede. Es gibt natürlich Bahnen, die ein bisschen schneller sind. Das sind meistens die bisschen härteren Bahnen. Es gibt Bahnen, die sind ein bisschen weicher, die sind nicht ganz so schnell. Ist aber für Meisterschaften erstmal zweitrangig. Das Wetter spielt natürlich eine Rolle. Wir sind eine Freiluftsportart. Das heißt, der Wind spielt schon eine große Rolle. Wenn du von vorne läufst, hast du diesen Wind. Du hast natürlich nicht diese Effekte wie beim Radfahren, dass du so viel Energie einsparst. Aber es sind trotzdem ein paar Prozent, die du an Energie sparst, wenn du hinter jemandem läufst, als wenn du direkt im Wind stehst. Das Wichtigste und das ist das Hauptkriterium, sind aber schon die Gegner. Und da kommt es drauf an, wie schon gesagt, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen? Sind die endschnell, haben die einen guten Spurt? Können die über längere Distanz wirklich eine hohe Geschwindigkeit laufen? Haben die gute Grundlagenausdauer? Können die ein hohes Tempo lange mitgehen? Was sind es auch für Typen von der Renntaktik? Es gibt zum Beispiel im 800-Meter-Lauf gibt es einen Läufer, der kommt aus Schweden, der ist dafür bekannt, dass er eigentlich immer alle Rennen in Vorläufen von vorne läuft. Das heißt, wenn du mit ihm im Vorlauf bist, kannst du schon mal davon ausgehen, okay, der wird nach vorne gehen. Und solche Sachen spielen da mit rein und dann guckst du dir alle an, schaust dir manchmal tatsächlich auch ältere Rennen von denen an und entscheidest dann anhand derer Kriterien, okay, wie will ich mich verhalten?
Boah, total spannend sowas. Aber man muss ja auch sagen, wenn du jetzt bei einem Wettkampf bist, dann gibt es ja mehrere Läufe, bis du dann im besten Fall ins Finale kommst, oder?
Richtig, also bei Meisterschaften über 800 gibt es meistens drei Runden, ist dann Vorlauf, Halbfinale, Finale. Aber man befasst sich natürlich immer erstmal mit der Runde, die man jetzt zu laufen hat. Das heißt erstmal der Vorlauf. Und da ist es so, dass bei Großereignissen 24 Stunden davor die Liste rauskommt, wer mit dir im Lauf ist. Bei deutschen Meisterschaften zum Beispiel ist da deutlich weniger Zeit. Da haben wir jetzt mittlerweile, glaube ich, 2 Stunden vor dem Start des Laufs werden die Listen rausgegeben. Das heißt, da muss man dann relativ kurzfristig noch über die Taktik mit seinem Coach dann entscheiden.
Aber gab es dann bei dir auch mal ein Rennen, bei dem du dich so völlig verschätzt hast? Also sowohl jetzt positiv als auch negativ?
Also wie gesagt, es ist eigentlich immer so gewesen, dass der Plan nicht aufgegangen ist. Ich würde schon von mir behaupten, dass ich taktisch eigentlich ein relativ starker Läufer bin. Also ich habe eigentlich nie einen großen Schnitzer drin gehabt. Natürlich waren mal kleinere Fehler mit dabei. Es gab auch Wettkämpfe, wo sich die Gegner komplett anders verhalten haben, als man das davor gedacht hatte. Zum Beispiel, dass ich war immer mit diesem schwedischen Läufer im Vorlauf, er ist nicht nach vorne gegangen. Das war so ein klassisches Beispiel, von dem ich gerade eben berichtet habe. Ich war dann immer in der Lage, darauf zu reagieren. Das heißt, auch wenn ich mal mit einer Einschätzung komplett daneben lag, war das jetzt nicht so, dass es ein K.O.-Kriterium da war für das Rennen.
Jetzt haben wir ja schon kennengelernt, dass du ja seit 15 Jahren dabei bist. Hat sich da, wenn man jetzt deinen Laufstil gegenüber dem jungen Christoph Kessler Laufstil vergleicht, hat sich da so ein bisschen deine Herangehensweise geändert? Hast du ein bisschen mehr Routine? Bist du entspannter jetzt? Oder bist du vielleicht jetzt auch noch so ein bisschen, ja, mehr auf Zack? Bist du ja, erfahrener und weißt, wie du schnell reagieren kannst? Also hast du da so ein bisschen auch schon in den letzten Jahren auch drüber nachgedacht, wie sich das alles bei dir verändert hat mit der Routine, die dazukommt?
Ich glaube, es ist definitiv so, dass die Erfahrung eine große Rolle spielt, einfach weil man halt verschiedene Situationen schon erlebt hat. Man sich dann zurückerinnern kann, wie die Situationen gelaufen sind und man dann im besten Fall eine bessere Entscheidung treffen kann, als man dann vor 3 Jahren zum Beispiel gefällt hat. Deswegen macht der Erfahrung, glaube ich, schon einiges aus. Und auch gerade dieser Sprung dann von nationalen Wettkämpfen zu internationalen Wettkämpfen ist schon ein großer, weil einfach dieses Körperliche bei internationalen Events doch mal was ganz anderes ist. Also meine erste Hallen-EM, wo ich da mitgelaufen bin, man ist erstmal schon geschockt, wie man da angegangen wird. Also da ist dann wirklich nicht mit Abstand lassen, sondern da werden die Ellbogen ausgepackt und da muss man sich erstmal dran gewöhnen tatsächlich.
Ich muss jetzt gerade dran denken, weil wir gerade davon hatten, wo du gesagt hast, ja, es gibt da nicht Läufer, die jedes Mal so eigentlich so den gleichen Rennablauf haben. Da gibt es doch diesen Jakob Ingebrigtsen, diesen Norweger, der, glaube ich, auch bei 8 oder 1500 immer hinten liegt und dann am Ende noch an allen vorbeisprintet. Das muss sich doch eigentlich komplett kirre machen im Kopf, wenn du eigentlich die ganze Zeit weißt, da kommt noch einer von hinten auf den letzten Metern.
Ja, macht es dich auch. Das Traurige ist halt, dass es bei ihm auch immer funktioniert, weil er einfach extrem gut ist. Es hat nicht immer funktioniert, aber die Wettkämpfe, wo er es so gemacht hat, hat es funktioniert. Tatsächlich war es bei mir in meiner Karriere immer so, dass ich eigentlich gar nicht an die Läufer hinter mir gedacht habe, sondern immer an die Läufer vor mir, weil ich glaube, das Mentale ist im Laufbereich extrem wichtig. Und wenn man sich dann auf einer Zielgeraden immer denkt, wer jetzt an einem vorbeilaufen könnte, macht es einen nicht besser auf der Zielgeraden. Deswegen ist es da schon immer extrem wichtig, an sich zu glauben und nicht daran zu denken, wer von hinten kommen kann, sondern eher daran zu denken, wen man jetzt vorne noch holen kann. Aber ja, das sind alles mentale Komponenten, die im Laufsport da schon mit reinspielen. Man ist halt nicht alleine unterwegs, wie es im Sprintbereich ist. Man hat Leute um sich herum, die das Rennen halt beeinflussen können.
Eine Sache, die sicherlich vielen von euch Hörern auch schon aufgefallen ist, ist, dass Laufen längst mehr als nur ein Sport ist. Wir haben ja vorhin auch schon mit dir, Christoph, darüber gesprochen, dass es jetzt mehr im Hype gekommen ist seit Corona, so in den letzten Jahren. Wie nimmst du persönlich so die wachsende Community und den Lauf-Lifestyle wahr?
Ja, also wir haben ja auch schon kurz darüber gesprochen gehabt. Ich wohne jetzt mittlerweile in München und wenn ich ins Training fahre und im Olympiapark unterwegs bin, dann sehe ich eigentlich jeden Tag irgendwelche Gruppen. Und da sind mittlerweile auch wirklich 50, 60, 70, 80 Leute mit dabei. Es ist schön zu sehen, dass so viele Leute diesen Laufsport für sich entdeckt haben. Wie gesagt, ich finde auch, dass Laufen einfach ein tolles Hobby ist. Du kannst es immer überall machen. Du musst deine Laufschuhe mitnehmen. Du kannst in jedem Urlaub, also in fast jedem Urlaub, kannst du irgendwo laufen gehen. Du bist nicht eingeschränkt, du hast eigentlich keine hohen Kosten, wenn du dir nicht die teuersten Laufschuhe holst. Und deswegen ist es auch einfach, dieses Hobby auszuführen, wenn man mal, sage ich mal, sich dazu gepusht hat, es oft zu machen und Spaß dran zu haben. Dadurch, dass es halt jetzt so ein Hype ist und die Leute auch merken, dass man damit Geld machen kann, wird auch das Angebot größer. Und ich glaube einfach, dass es jetzt gerade sich so ein kumulierender Effekt ist, und das Ganze immer noch größer werden lässt, weil, wie gesagt, mit so einem Marathon, da kannst du schon Geld machen. Da zahlt man mittlerweile, glaube ich, aber auch über 100 € je nach Marathon, wenn man sich dafür anmeldet. Also ist dann, wie gesagt, auch ein Geschäft mittlerweile geworden einfach.
Also Geschäft meinst du von Veranstaltungsseite?
Erstens das und auch die Sportartikelhersteller. Ich glaube schon, dass da der auf den Zug aufgesprungen wurde und da jetzt auch schon viel in diesen in die Laufsparte investiert wird. Da wird viel in die Schuhe investiert, aber auch eben auch in solche Laufgruppen. Das ist ja dann meistens irgendwie dann diese Adidas Runners oder Nike Runners oder Puma Runners, die es da in diesen Städten gibt. Wie gesagt, das ist halt einfach dadurch, dass sie gemerkt haben, dass die Leute darauf anspringen, gibt es halt mehr Angebote. Durch die Angebote nehmen es mehr Leute wahr und dadurch ist, glaube ich, dieser Hype auch entstanden in den letzten Jahren.
Meinst du das Gefühl, aus dem Boden stampfen ja auch gerade die ganze Zeit diese Run-Clubs, ist ja sicher auch ein Begriff. Nimmst du das manchmal als jetzt ja schon leistungssportlicher Athlet das auch manchmal mit, dass du dich mit so einer größeren Community triffst außerhalb deiner Trainingsgruppe und einfach so mal mitläufst?
Tatsächlich sehr selten. Also ich habe schon mal gemacht gehabt, dass wir auch mal mitgelaufen sind bei solchen Sachen. Es ist allerdings schon so, dass wir eine Laufpace laufen, die jetzt nicht so viele Leute laufen können. Und einfach auch vom Bewegungsablauf ist für uns nicht so gut, ist zu langsam zu laufen oder oft zu langsam zu laufen. Deswegen ist es schon so, dass wir meistens in unserer Trainingsgruppe bleiben und da einfach dann unser Training so abspulen. Aber es ist natürlich, wie gesagt, schön zu sehen, wenn man solche Leute dann auch mal bei seiner Laufstrecke dann sieht und zumindest ein paar Meter oder Kilometer mit denen mitlaufen kann.
Wie beobachtest du jetzt so allgemein die Entwicklung von diesem Laufhype auch auf Social Media rund ums Laufen? Findest du, das ist hauptsächlich ein positiver Trend oder siehst du da irgendwie auch Gefahren für so die Lauf-Community?
Ich glaube, dass es eigentlich hauptsächlich positive Seiten hat. Es ist ja immer schön, wenn eine Sportart, auch wenn es jetzt bei uns nicht die Leichtathletik, sondern einfach reine Laufbereich ist, oder wenn er diesen Hype bekommt. Ich glaube nicht, dass man dadurch irgendwas Negatives machen kann. Man muss natürlich gucken, dass man die Leute, sage ich mal, noch auf dem richtigen Weg behält, was eben sowas angeht wie guten Trainingsaufbau. Dass man Leute nicht kaputt macht, nicht, dass sie dann nach 2 Jahren keine Lust mehr haben, weil sie dauernd verletzt sind. Aber ansonsten ist es auch in Social Media eigentlich nur was Positives, weil da jetzt auch, also ich habe zumindest noch nicht gesehen, dass irgendwelche krass falschen Informationen gestreut werden.
Wie viel gibst du persönlich von dir jetzt als Leichtathlet auch auf Social Media preis?
Also ich habe eine Instagram-Seite, die ich mir gemacht habe, als ich das professioneller gemacht habe, sage ich mal. Aber ich bin jetzt keiner, der irgendwie tagtäglich irgendwelche Stories macht aus seinem Training. Ich versuche eher so ein bisschen die Leute halt up to date zu halten, was Wettkämpfe und so weiter angeht. Habe auch ab und zu mal irgendwelche Stories drin, wo aber auch manchmal dann so ein bisschen unseriöserer Content kommt. Also mir geht es nicht darum, dass ich die Leute da irgendwie meinen Trainingsalltag mitnehme oder so. Es soll einfach ein bisschen zur Unterhaltung ab und zu dienen. Und wie gesagt, Leute, die es interessiert, das sind nicht viele, aber schon ein paar. Dann eben up to date zu halten, wie meine Wettkämpfe waren, wie meine Saison aussieht, solche Sachen.
Ja, ich finde es halt total interessant, das so ein bisschen zu beobachten, was da auf Social Media gerade passiert, weil es gibt so viele Leute, die versuchen halt andere Menschen, Follower, mit in ihr Training zu nehmen und zu zeigen, wie so der Alltag aussieht, ob es jetzt die Road to Ironman ist oder Road zum ersten Halbmarathon. Es sind ja so viele Möglichkeiten und es wird so viel geteilt mittlerweile. Und ich frage mich da persönlich immer so, es ist ja schon anstrengend genug, allgemein so dieses Training durchzuführen, aber dann auch noch die Muße dazu haben, das Handy halt dabei zu halten und dann immer in die Kamera zu reden. Kilometer 1, Kilometer 2, Kilometer 10 und sich danach dann eben auch nochmal hinzusetzen und den Content eben auch zu was Anschaulichem zu verarbeiten. Ich will gar nicht wissen, wie viel Zeit da reinfließt. Also es ist schon echt erstaunlich, wie sich allgemein auch so die Gesellschaft entwickelt hat in dieser Lauf. Bubble, das ist echt krass, wie viel Zeit da mittlerweile reingesteckt ist. Merkst du das auch?
Ja, ich meine, diese Leute werden mir auch angezeigt auf Instagram
Ja.
und ich glaube auch, dass die auch mit ein Grund für diesen Hype sind. Ich glaube schon, dass sie für viele Motivation sind. Die sagen sich, hey, das ist ein Normalo wie ich. Der geht jetzt diesen Weg und es läuft bei ihm gut. Ich probiere es einfach jetzt auch mal aus. Ich glaube schon, dass es da auch einen positiven Aspekt hat. Ich persönlich hätte keine Lust drauf, irgendwie mein Handy mitzunehmen und mir irgendwie alle 500 Meter ins Gesicht zu filmen und zu erzählen, dass ich gerade irgendwie ein rotes Auto gesehen habe. Ich glaube, das ist schon Arbeit und ich glaube aber, dass die Leute das gerne machen und das vielleicht auch so ein bisschen als ihre Motivation sehen, dann die Leute irgendwie da auf ihrem Weg mitnehmen zu können. Und ich glaube, für die Follower, die das da irgendwie gerne sehen, ist das, glaube ich, schon Motivation.
Ja, dann schauen wir jetzt gegen Ende vielleicht nochmal so ein bisschen mehr auf deine Zukunft als Sportler. Was hast du dir denn so als sportliche Ziele noch gesteckt, jetzt nachdem du jetzt schon 15 Jahre aktiv bist? vor allem, was kommt auch danach? Also hast du dir schon so ein bisschen Gedanken drüber gemacht?
Ja und nein. Also ich habe ja 2023 meine letzte Saison gemacht, wo ich wirklich mit 100% diesen Leistungssport betrieben habe. International gibt es von mir keine Wettkämpfe mehr. Ich liebe aber den Sport zu sehr und mag auch unsere Trainingsgruppe zu sehr, als dass ich da jetzt irgendwie rausgehen wollen würde. Abtrainieren muss ich so oder so. Das ist schon wichtig, gerade als Läufer, der das leistungssportlich gemacht hat. Ich wähle da jetzt gerade einen sehr, sehr langsamen Weg des Abtrainierens. Habe jetzt auch mit meinem Trainer besprochen, dass wir einfach immer von Saison zu Saison schauen. Wie packe ich es mit dem Training? Wie ist meine Form? Ergibt es Sinn, noch Wettkämpfe zu laufen? Das hat bislang gut funktioniert. Ich habe jetzt natürlich mal, wenn ich jetzt abends dann irgendwie einen privaten Termin habe, dann gehe ich jetzt nicht mehr laufen. Das wäre natürlich vor 3, 4 Jahren anders gewesen. Da hätte man sich irgendwie so hingeplant, dass die Einheit auf jeden Fall noch gemacht wird. Aber noch ist die Form gut. Ich meine, wenn der Körper das 10 Jahre gemacht hat, dann verlernt er das nicht so schnell. Deswegen werde ich jetzt dieses Jahr auch nochmal versuchen, bei den Deutschen mitzulaufen. Das macht mir einfach extrem viel Spaß, auch an diesem Wochenende, an diesem Event teilzunehmen, auch noch als Athlet und nicht nur als Zuschauer, alte Bekannte nochmal zu sehen. Ansonsten für die nächsten Jahre habe ich nicht so viele Ziele tatsächlich. Ich werde wahrscheinlich schon nochmal längere Distanzen nochmal laufen, gerne irgendwie auch dann bei Volksläufen mitmachen, eine 10, vielleicht auch nochmal einen Halbmarathon. Der Marathon steht, wie gesagt, noch nicht auf der Liste drauf. Versuche aber auch das Ganze einfach ein bisschen mitzugeben an jüngere Läufer, die jetzt bei uns in der Trainingsgruppe sind, so ein bisschen mein Bild des Leistungssports durchzugeben, dass man nicht zu verkrampft an Dinge rangehen sollte, dass das Laufen auch als Hobby, als was, was Spaß machen sollte, da sein sollte. Das sehe ich gerade so ein bisschen als meine Aufgabe, eher weniger meine großen Ziele.
Und bei der deutschen Meisterschaft, hast du dir da nochmal ein Ziel vorgenommen oder ist es für dich einfach so nach dem Motto, ich will einfach dabei sein und das aufsaugen, dieses Feeling?
Ich würde wahrscheinlich sagen, ich will einfach mit dabei sein, aber natürlich ist mein Ziel dann schon nochmal ins Finale zu kommen, wenn ich laufe. Ich meine, ich war, seitdem ich bei deutschen Meisterschaften laufe, immer im Finale. Deswegen wäre es, glaube ich, schon eine Enttäuschung, wenn ich es dieses Jahr nicht schaffen würde, auch mit dem Bewusstsein, dass ich einfach nicht mehr den Trainingszustand habe, den ich mal hatte. Aber das wäre natürlich schon ein ganz klares Ziel, dass ich mich dann auch fürs Finale qualifiziere, wenn ich die 15 Meter da laufe. Es ist auch nach wie vor so, dass ich trotz dessen, dass ich jetzt nicht mehr das mit 100% mache, bei Wettkämpfen noch 100% gebe. Mhm. Also ich versuche dann schon noch das Beste rauszuholen. Ich glaube, ansonsten würde es auch keinen Sinn mehr geben, Wettkämpfe zu laufen.
Jetzt haben wir ja schon super viel auch so über die Zukunft im Hobby-Laufsport geredet, haben wir jetzt auch schon festgestellt, dass sich da schon viel tut und dass immer mehr Menschen laufen wollen und auch diesen Spaß daran finden. Aber wir haben ja mit dir auch jetzt sehr viel über den Profisport geredet und da muss man ja trotzdem auch sagen, dass Deutschland ja auch eine große Leichtathletik-Nation ist und wir auch viele Läufer haben. Wie siehst du denn so die Zukunft im Profilaufsport in Deutschland? Also wo entwickeln wir uns dahin?
Es ist schon so, dass wir in Deutschland ein bisschen so einen Anschluss verloren haben. Also das merken wir sowohl europäisch als auch weltweit. Ich glaube, es hat verschiedene Faktoren. Es ist bei uns extrem schwierig, eine duale Karriere zu fahren. Die Unis unterstützen da nicht so richtig. Wir haben mittlerweile auch wirklich viele Läufer, die nach dem Abitur nach Amerika gehen und das Unisystem da ausnutzen. Was auch schade für uns in Deutschland wieder ist, weil die Trainingsgruppen da nicht so gut besetzt sind. Ich meine, es war bei mir ja genau das Gleiche. Natürlich hätte ich vielleicht noch ein paar mehr Prozent rausholen können, wenn ich mich schon früher hätte komplett auf den Sport fokussieren können und nicht noch das Studium neben dran gehabt hätte. Mir war das Studium extrem wichtig. Mhm. Ich glaube, wenn wir die Leute nach Amerika gehen lassen, wenn wir es aber auch schaffen, parallel in Deutschland gute Trainingsgruppen aufzubauen und vielleicht auch bessere Kooperationen mit Universitäten und auch Ausbildungsstätten zu finden, können wir den Anschluss wieder finden. Das Know-how ist in Deutschland auf jeden Fall da. Die Talente haben wir definitiv auch. Ich glaube, wir müssen nur gucken, dass wir es in der Breite wieder besser unterstützt bekommen, dass wir wieder Spaß in professionelle Trainingsgruppen bekommen. Und dann werden wir die Talente auch irgendwann dazu bekommen, auch wieder international vorne mitlaufen zu können.
Das ist mal ein Statement.
So, lieber Christoph, jetzt gibt es zum Abschluss noch einen schönen Sprint ins Ziel und zwar mit unseren schnellen Fragen. Los geht's. Was ist dein Lieblingssnack nach dem Training?
Ich glaube, ich bin da ziemlich klassisch. Ich esse die Banane meistens tatsächlich.
Was war dein größter Laufmoment bisher?
Ich würde sagen, emotional war der Vorlaufsieg bei einer Hallen-EM in Glasgow 2019. Das war schon ein besonderer Moment, weil ich auch nicht favorisiert war in dem Vorlauf. Das war schon was Besonderes.
Mit welcher berühmten Person würdest du gerne mal eine Runde joggen gehen?
Tatsächlich schwierig. Ich glaube, auf jeden Fall eine längere Runde, damit man sich auch gut unterhalten kann. Ich würde wahrscheinlich eher in die Wissenschaftsrichtung gehen und auch wahrscheinlich schon eine tote Person auswählen. Albert Einstein hätte ich, glaube ich, interessant gefunden.
wild. Damit hätte ich jetzt absolut nicht gerechnet. Laufen mit Musik oder lieber mit eigenen Gedanken?
Mit eigenen Gedanken.
Okay, und letzte Frage. Welches Emoji beschreibt dich als Läufer am besten?
Ich glaube, ich würde kennt ihr diesen leichten Lachsmiley mit diesen roten Bäckchen,
ja,
der so ein bisschen süß aussieht. Das bin, glaube ich, ich. Einfach so ein bisschen Spaß an der Sache, nichts Wildes mit dabei, aber einfach glücklich, dass ich das gerade machen kann.
Also doch nicht die Rakete.
Nee.
Ja, lieber Christoph, wir sind damit am Ende der Podcast-Folge angelangt. Ja, ich würde sagen, wir haben heute echt super, super viel gelernt. Also wir haben sowohl die Möglichkeit jetzt gehabt, so in deinen Profisportbereich zu gucken, den du jetzt über knapp 15 Jahre ausgeübt hast. Also da war ja alles dabei, von Renntaktik bis über Mentalität, aber auch wie man allgemein auch in den Trainingsalltag startet und wie man halt auch wirklich sich auch auf Gegner vorbereitet. Es war sehr, sehr spannend, da reinzulauschen, aber auch zu sehen, was so in der Laufbubble hier in Deutschland allgemein so los ist und was überhaupt auch so ein Mythos-Marathon ausmacht. Das war voll cool, mit dir auch darüber zu reden, auch wenn du jetzt persönlich noch keinen Marathon gelaufen bist. Vielleicht klappt es ja irgendwann mal noch mit dem Marathon. Vielleicht änderst du deine Meinung und läufst irgendwann mal noch einen. Ich glaube, bei uns wird es wahrscheinlich nichts mehr, dass wir einen Marathon laufen. Aber vielleicht laufen wir irgendwann mal einen Halbmarathon. Man weiß ja nie.
Meldet euch dann laufe ich mit.
Dann laufen wir einen gemeinsam, genau. Nee, aber es war auf jeden Fall heute ein sehr, sehr schöner Einblick in die Sportwelt des Christoph Kessler. Vielen lieben Dank, dass du am Start warst, dass du uns damit reingenommen hast. Und auch an unsere Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute am Start wart bei der neuen Folge Beyond Sports. Und Christoph, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Laufen in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Laufen, die Bühne gehört dir.
Alright. Ja, erstmal vielen Dank euch. Ich glaube, wir haben heute viel über Laufen gesprochen und ich glaube, der Hype ist gerade auch im Marathon, im Langlaufbereich da. Nutzt die Chance, geht mal ins Stadion und guckt euch mal einen Leichtathletik-Wettbewerb an. Ihr werdet erstaunt sein, wie kurzweilig und interessant so ein Sportfest sein kann. Muss auch nichts Größeres sein. Schaut einfach mal, was in eurer Nähe gerade so ist. Bleibt weiter dran, wenn ihr gerade am Laufen seid. Wenn ihr noch nicht angefangen habt, probiert es einfach mal aus. Wie gesagt, am Anfang gerne mit Gehpausen langsam reinsteigern. Am Ende wird jeder Spaß am Laufen haben. Und wir haben bald Sommer, die Temperaturen werden besser. Es gibt nichts Besseres, als abends nach der Arbeit so mal eine Runde laufen zu gehen. Es lohnt sich.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.